ARD.
Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon mal passiert. Sie sitzen gemütlich im Zug und zwei Reihen vor Ihnen, so schräg gegenüber, packt eine Frau ein trockenes Brötchen aus. Sie isst es aber nicht, wie Sie und ich das vielleicht tun würden. Sie knetet es erstmal in alle Richtungen durch, bis es richtig platt gedrückt ist, und erst dann beißt sie in das Brötchen rein. Danach nimmt sie eine Nagelfeile aus ihrer Tasche und bearbeitet in aller Seelenruhe ihre Fingernägel. In Zügen sind manchmal ganz schön komische Leute unterwegs. Und damit meine ich natürlich nicht Sie und mich, sondern nur die anderen. Und um die geht's diesmal bei Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Ich bin Markus Wetterauer und diesmal unterhalte ich mich mit Oliver Weiß. Der hat ein ganzes Buch geschrieben über, sagen wir mal, interessante Leute, die man in Zügen so treffen kann. Zum Beispiel eben solche, die ihr Brötchen erstmal massieren, bevor sie es essen. Reisen in Zügen lauter interessante Leute?
Ja, interessant, das stimmt wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind das ganz normale Leute. Und das Einzige, was sich wirklich von einem anderen Setting unterscheidet, ist, dass man sozusagen auf Gedeih und Verderb in diesem abgeschlossenen Raum einander ausgeliefert ist und jetzt eben dort sitzt, wo man halt sitzt, und eben alles mitbekommt. Also man bekommt Eigenheiten mit, die man sonst vielleicht nicht so bemerken würde, wenn man nicht zufälligerweise nebeneinander sitzt für eine ganze Weile. Und ich glaube, je länger dann so eine Zugfahrt ist, desto weniger können sich bestimmte Leute zurückhalten mit der Ausgestaltung ihrer Eigenheiten. Und so kriegt man das dann halt alles mit. Also es ist gar nichts Besonderes, aber es ist sehr, sehr lustig, weil mir ist natürlich spontan einmal der Typ des Essers eingefallen, der in meinem Buch beschrieben wird, und der Typ des Körperpflegers. Und beide in einer Person, das ist unglaublich.
Diese Typen, die Sie entdeckt haben auf Ihren Zugreisen, die gibt es tatsächlich?
Also die gibt es tatsächlich. Einen der exotischsten Typen hatte ich dort beschrieben, den Nicht-Rückwärtsfahrer nenne ich ihn. Das ist also der, der ja halt nur in eine Richtung fahren kann. Und in dem Moment, wo man in einen Sackbahnhof fährt und der Zug dann rückwärts rausrollt für die nächsten 2 Stunden, dann wird er panisch. Und so kann er überhaupt nicht fahren. Das geht gar nicht. Also fragt er dann herum, ob man nicht Platz tauschen könne, und versucht dafür zu werben, dass sein Platz doch eigentlich der viel bessere sei und so weiter. Das ist also eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Als das Buch rausgekommen ist, habe ich so durchgeblättert und da bin ich bei diesem Nicht-Rückwärtsfahrer mal stecken geblieben und dachte, also ein bisschen exotisch ist das ja schon. Ist das wirklich jemals passiert? Ja, und das ist irgendwie vor 100 Jahren mal passiert. Aber das vorletzte Mal, als ich mit der Bahn gefahren bin, saß ich zufälligerweise hinter einem jungen Mädchen, und die hat sich also bitter bei ihrem Freund beschwert, dass sie jetzt also hier rückwärts fahren muss und dass sie das überhaupt nicht erträgen. Da dachte ich, das gibt's ja nicht, das ist ja lustig, diese Typen gibt es doch wirklich. Also die Realität hat die Fiktion irgendwie eingeholt, auf eine sehr lustige Weise.
Glauben Sie, dass die Leute wirklich ein Problem haben? Macht es denen wirklich was aus?
Ich glaube, ja, es macht ihnen wirklich etwas aus. Und wenn man dann noch weiter bohrt, dann stellt man fest, dass es sich hier um hochsensible Personen handelt. Das sind also Leute, die von sich selbst diesen Begriff verwenden. Sie seien hochsensibel. Davon kenne ich erstaunlicherweise ein paar. Die ziehen dann vielleicht auch Energie aus Steinen und so, ja. Also haben gewisse Fähigkeiten und gewisse Sensibilitäten, die andere normale Menschen, Normalsterbliche halt nicht mitbringen. Also ja, ich glaube, sie empfinden das tatsächlich auf irgendeine Weise. Ob das wirklich jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, es wird zumindest als wahr oder wahrhaftig empfunden.
Es gibt ja mittlerweile in den Fernzügen auch Waggons, in denen man nicht telefonieren soll oder darf. Da ist dann das Psst-Zeichen an den Türen, an den Fenstern. Manche Leute halten sich dran, manche auch nicht. Aber in den anderen Wagen darf man telefonieren, und das nutzen ja auch viele, ja, umso lauter. Vorhin im Zug wieder so ein Erlebnis, war eine Frau in meinem Waggon und die hat telefoniert, und weil die Verbindung so schlecht war, musste sie natürlich mit der entsprechenden Lautstärke telefonieren und hat dann ihrem Gesprächspartner erzählt, dass sie jetzt die Templates schon ausgefüllt hat und wann das Meeting morgen stattfindet und so. Und das, obwohl ich in der 2. Klasse gefahren bin. Also solche Leute findet man ja wahrscheinlich eher in der 1. Klasse, oder?
Nicht nur. Also ich fahre meistens auch in dieser sogenannten Ruhezone, habe aber während der Recherche für mein Buch erfahren, dass das nur eine Empfehlung ist. Also es ist keine juristische Sache, und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass dann nicht der Schaffner plötzlich dann daherkommt und die Polizei holt oder was, wenn man da jetzt mal das Handy auspackt. Also die meisten Leute halten sich ja daran. Die meisten Leute sind ja dann relativ ruhig. Aber es gibt halt immer einige, die halt dann gewisse Rechte für sich beanspruchen, vielleicht einen Space besetzen, den anderen nicht besetzen und dann eben doch telefonieren oder laut miteinander reden. Es gibt aber auch dann die Leute, die ihr Recht oder ihr vermeintliches Recht auf Ruhe enforcen mit aller Vehemenz. Also neulich hatte auch eine junge Frau mal ganz kurz mit ihrem Typen da noch telefoniert. Ja, ich bin jetzt da und da und ich komme dann an. Und da wurde sie sofort zurechtgewiesen von zwei Reisenden in diesem Ruhebereich, die gesagt haben, ja, hören Sie mal, also das ist hier Ruhezone, das dürfen Sie nicht. Nur, dass Sie es wissen, hören Sie sofort auf und so weiter. Da dachte ich, wow, das ist ein Geben und Nehmen. Und beide Seiten nehmen sich da manchmal nicht sehr viel.
Und wenn Sie Leute beobachten, juckt sie es da manchmal auch in den Fingern und würden sie manchmal gern was sagen, machen es aber nicht, damit sie mehr erfahren über die Leute?
Ja, und auch weil ich wahrscheinlich ein Schisser bin und das nicht eskalieren lassen möchte. Also ich sage eigentlich in aller Regel nichts. Es ist wie so oft in so Situationen, ich schaue nach links und rechts, könnte nicht jemand mal was sagen, denke ich mir. Und tatsächlich, meistens gibt es da jemanden, der kommt dann an meiner Stadt, sodass ich es nicht machen muss. Und das ist gut. Und wenn es diese Person nicht gibt, dann setze ich mir die Kopfhörer auf und flimmer irgendwas auf meinem Laptop und dann ist auch gut.
Aber so eine richtig bedrohliche Situation haben Sie noch nicht erlebt im Zug, wo Leute wirklich aggressiv geworden sind?
Nein, kann ich mich nicht erinnern. Nee. Ja. Und das will man ja auch nicht. Eigentlich wollen doch alle nur ihre Ruhe haben. Man hat sich das ja nur sozusagen insoweit ausgesucht, um von A nach B zu kommen, aber nicht, weil man das jetzt so toll und so spannend findet, da mit der Eisenbahn zu fahren. Also ich denke, die meisten Leute verhalten sich pfleglich sozusagen und sind nett untereinander und vermeiden sich vielleicht auch einfach nur, bis auf natürlich die Typen, die ich in meinem Buch beschreibe.
Beobachten Sie eigentlich immer, wenn Sie unterwegs sind, oder machen Sie es öfter so, wie Sie gerade eben gesagt haben, dass Sie sich unter Kopfhörern verkriechen oder hinter einem Buch oder so?
Ich würde sagen, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich, seit ich das Buch geschrieben habe, verkrieche ich mich eigentlich und flimmere und döse weg und mache eigentlich gar nichts. Will wirklich nur meine Ruhe haben, flimmer einen Film nach dem anderen mit dem Laptop und mit Kopfhörern und hoffe nur, dass die Reise irgendwann vorbei ist, aber völlig unemotional. Früher habe ich mehr beobachtet. Heute weiß ich warum, nämlich als Recherche für ein Buch. Jahrzehntelang habe ich beobachtet. Ich habe mir tatsächlich immer wieder mal auch ein paar Notizen gemacht. Dachte, da könnte man vielleicht eine kleine Kurzgeschichte draus machen oder irgendetwas. Also ich hatte so ein gewisses Arsenal, auf das ich so zugreifen konnte. Aber die allermeisten Geschichten waren irgendwie in meinem Kopf verankert. Als ich mal angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, oh, da fällt mir einiges ein. Ich fahre seit Jahrzehnten, wie viele Leute. Da sind einem halt schon verschiedene Situationen so untergekommen. Und ich habe sie natürlich alle so ein bisschen übertrieben und überspitzt und pointiert. Das ist ja eine Satire, es ist ja keine Reportage und es ist auch keine Abrechnung mit lauter blöden Leuten. So ist es überhaupt nicht zu verstehen.
Aber das war dann der Auslöser, ein Buch darüber zu schreiben, über die Leute, die man in Zügen trifft, mit ihren Marotten, dass sie im Laufe der Zeit einfach viele solcher Geschichten erlebt haben und ihnen viele solcher Leute begegnet sind.
Ja, es kam aber vieles hinzu. Also ich wollte auch mal ein Buch schreiben, ganz, ganz platt gesagt. Das hatte ich noch nie gemacht. Also ich habe verschiedene Buchprojekte am Laufen, auch teilweise seit Jahren, und die werden und werden nicht fertig. Dieses Projekt, das ergab sich irgendwie. Das ging mir relativ leicht von der Hand und es entwickelte sich ganz gut. Und ich habe gemerkt, das ist auch so der Duktus, der mir gefällt, eben diese Überdrehung, zu versuchen, Pointen zu entwickeln, die irgendwie knallen. Und zwar nicht, indem man eine neben die andere reiht, weil das knallt in den seltensten Fällen, sondern halt ja auf eine bestimmte humorvolle Art zu schreiben. Mein großes Vorbild ist so Erich Kästner oder Tucholsky oder so. Das werde ich alles nie erreichen, aber das ist sozusagen die Messlatte, die ich vor mir hatte. Also ich wollte einerseits ein Buch schreiben, auch überhaupt schreiben. Ich habe immer irgendwie geschrieben, aber nie in Buchform. Und es war auch eine interessante Erfahrung für mich, weil ich bin ja eben kein hauptberuflicher Schreiber, sondern hauptberuflicher Illustrator. Also ich mache Zeichnungen für Zeitungen und Zeitschriften und auch viele Bücher. Und es hat sich herausgestellt, dass die Methode des Zeichnens und die Methode des Schreibens für mich zumindest relativ ähnlich sind. Auch wenn die Ausgestaltung ja ganz anders ist. Der Prozess ist irgendwie ähnlich. Es geht immer darum, ein Sachverhalt zu erfassen und ihn gegenüber einer Leserin oder einem Leser zu kommunizieren und natürlich eine humorvolle Komponente einzubauen. Es kommt sogar noch eine dritte Komponente hinzu, weil vor langer, langer Zeit, das ist wirklich sehr, sehr lange her, dachte ich mal, ich wollte Verhaltensforscher werden. Das spielt ja hier mit in dieses Buch hinein. Es ist auf keinen Fall ein wissenschaftliches Buch, aber ich nehme sozusagen die eine oder andere Anleihe in der Wissenschaft, weil ein bisschen recherchiert, wie ist das und das einzuordnen. Und da komme ich sozusagen irgendwo her. Also ich komme eigentlich nicht aus dem Kunstbereich, das habe ich nie studiert. Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur von meiner Ausbildung und wollte davon immer weg, weil das ganz fürchterlich war. Und dann hat sich dann irgendwann die Richtung Verhaltensforschung ergeben, Konrad-Lorenz-Institut und so, da war ich viel. Also mich hat immer das Verhalten von Leuten interessiert. Ich habe immer gerne Leute beobachtet, damals auch so ein bisschen angefangen, das so ein bisschen pseudowissenschaftlich zu machen. Nicht wirklich, aber sozusagen mit Leidenschaft Leute zu beobachten. Wie verhalten sich Leute? Und das ist das Interessante bei so einer Bahnfahrt. Das ist eben dieser abgeschlossene Raum. Und die Frage ist, wie verhalten sich Leute und warum verhalten sie sich so?
Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiothek. Mein Tipp, jetzt gleich abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Heute geht's um interessante Typen, denen man in Zügen begegnet. Und das ganz ohne Aufpreis, wie Oliver Weiß festgestellt hat. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Es heißt In vollen Zügen und ist im Riva Verlag erschienen. Mit einem Augenzwinkern erzählt er von Nicht-Rückwärtsfahrern und Saubermachern, von Schnarchern und von Gepäckschleppern, von Körperpflegern und Angsthasen, von Prenzlauer Bergeltern und Welterklärern. Autor Oliver Weiß ist kein Eisenbahn-Nerd, aber er fährt viel mit dem Zug und mag natürlich in Zügen manche Dinge auch lieber als andere. Was das ist, finden wir jetzt heraus. Reisen Sie lieber im ICE oder in der Regionalbahn?
Oh, ICE. Habe ich gesagt ICE?
Lieber erste oder zweite Klasse?
Zweite. Ich bin vielleicht ein, zwei Mal im Leben erste Klasse gefahren und habe gemerkt, das ist gar kein Unterschied. Und ich bin kein erste Klasse-Fahrer.
Abteil oder Großraum?
Bei Auslandsreisen würde ich sagen Abteil. Das ist irgendwie lustiger, man kommt schneller ins Gespräch. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Fahrt mal nach Rom, wo man dann plötzlich mit lauter Italienern zusammen war. Und das fand ich sehr, sehr nett. Aber sonst im Allgemeinen, wenn ich nur irgendwo hinkommen will, dann möchte ich in einem Großraum sein.
Reisen Sie tagsüber oder reisen Sie auch mal mit dem Nachtzug?
Nachtzug nie gemacht. Doch einmal habe ich es gemacht, aber bereut. Nein, tagsüber.
Reisen Sie lieber von zu Hause weg, irgendwo hin oder lieber wieder nach Hause zurück?
Ich halte es irgendwie mit Erich Kästner, der gesagt hat, also eins hat die Kästners immer verbunden, sie sind nie gerne verreist. Und das ist bei mir irgendwie ähnlich. Ich bin gerne zu Hause hier in Berlin, ich finde das schön. Und deshalb freue ich mich immer sehr, wenn ich wieder nach Hause komme.
Wenn Sie unterwegs sind, reisen Sie lieber allein oder reisen Sie lieber mit anderen zusammen?
Lieber alleine. Da habe ich meine Ruhe, kann machen, was ich will.
Lieber in Fahrtrichtung oder entgegengesetzt?
Das ist mir wirklich wurscht. Ich bin kein Nicht-Rückwärtsfahrer. Gott sei Dank.
Bringen Sie Ihr Essen mit oder gehen Sie hin und wieder auch mal ins Zugrestaurant?
Nein, ich nehme immer, also Essen, wenn man das Essen nennen kann. Ich habe meine Gummibärchen und Schokolade dabei.
Mit Platzreservierung oder spontan ohne?
Nach Möglichkeit mit Platzreservierung. Das hat sich bewährt.
Und dann lieber am Fenster oder lieber am Gang?
Wenn es relativ leer ist, dann lieber am Fenster. Wenn es relativ voll ist, dann lieber am Gang, weil man dann schneller raus kann.
Flüchten?
Ja. Ja.
Wenn Sie mal Regionalzug fahren, da gibt es ja auch die Doppelstockzüge. Reisen Sie dann lieber oben oder lieber unten?
Oh, lieber oben. Das ist da toll, wenn sich die Gelegenheit schon mal gibt.
Reisen Sie lieber in einem vollen Zug oder lieber in einem möglichst leeren? Also im vollen, weil Sie dann natürlich Leute beobachten können, oder lieber im leeren, weil Sie dann ja für sich sind oder Ihre Ruhe haben?
Ich glaube, am liebsten sind mir Züge, wo ein paar Leute sind, wo ich nicht der Einzige bin, der jetzt aber auch nicht proppevoll ist.
Und verraten Sie mir noch Ihre schönste Reise, die Sie mit dem Zug gemacht haben?
Das war, glaube ich, die Reise nach Rom damals. Also das war richtig toll, erstreckte sich über mehrere Tage. Bin in Lucca hängen geblieben damals und weil das so schön war, dort habe ich meine ersten Glühwürmchen gesehen. Da habe ich übrigens auch ein Kinderbuch dazu gemacht jetzt. Weil es mir dort so gut gefallen hat, bin ich eine ganze Woche geblieben und dann irgendwie eine Woche später nach Rom. Also das war meine schönste Bahnfahrt.
Oliver Weiß arbeitet als Autor und Illustrator. Zu seinen Auftraggebern gehören die New York Times, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, der Spiegel, National Geographic, der Rowohlt Verlag. Von ihm stammen auch die Titelbilder für Yuval Noah Hararis Bestseller Eine kurze Geschichte der Menschheit und für Richard David Brechts Buch Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? In letzter Zeit hat Oliver Weiß auch mehrere Kinderbücher verfasst und natürlich sein Buch In vollen Zügen über Passagiere und ihre Marotten. Und um diese Marotten und die dazugehörigen Menschen geht's heute bei Abenteuer Eisenbahn, einem Podcast von MDR Thüringen. Neue Folgen gibt's immer am letzten Sonntag im Monat bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass Sie mir schreiben. Ich freue mich über Fragen, Anregungen und Kommentare. Dafür gibt's die Mailadresse abenteuer-eisenbahn@mdr.de. Glauben Sie, dass sich Leute in einem Zug dann völlig anders verhalten oder nur offener sind, weil sie vielleicht wissen, na, hier sind lauter Fremde, die sehe ich nie mehr wieder, da brauche ich nicht drüber nachzudenken, wie ich mich verhalten soll?
Ich würde meinen, dass die meisten Leute sich so verhalten, wie sie sich immer verhalten. Also das würde ich so als Zwischenbilanz eigentlich ziehen. Und die meisten Leute kommen ja wie im richtigen Leben auch sehr gut miteinander zurecht. Das ist ja egal, wo man ist, am Flughafen oder im Restaurant oder überall, wo Leute zusammenkommen im Konzert. Die meisten Leute sind ja nett zueinander und gehen pfleglich miteinander um. Aber es gibt halt immer ein paar, die halt, ja, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen, die vielleicht nicht anders können oder auch nicht anders wollen. Es kann schon sein, dass eben eine Situation ausgenutzt wird. Aber ich glaube, es ist eine Typfrage, wenn jemand zum Beispiel, also ich hatte neulich einen Platz reserviert und dann komme ich in den Zug und da saß dann schon jemand. Was macht man da? Also ich mache erstmal nichts, sondern schaue halt, und habe gesehen, der Platz dahinter, der war auch frei, dann habe ich mich ja da hingesetzt, ist mir hier wurscht. Das hat sich dann später in Klammern nicht so ganz bewährt, weil, und dann habe ich gemerkt, dieses Kapitel fehlt noch in meinem Buch, das habe ich dann aber erst nach einer Stunde gemerkt, saß vorher jemand in diesem Sessel, der es nicht rechtzeitig auf die Toilette geschafft hatte oder so. Ich erinnere mich aber auch an eine andere Geschichte, wo jemand kam und dann, also wutentbrannt, da mit dem Finger gezeigt hat und gesagt hat, ja, das ist mein Platz, ja, gehen Sie weiter, ja, schleichen Sie einer, ja, wo sind wir denn? Also die sofort sozusagen von 0 auf 100 aufgebraucht sind und das war klar, dass die immer so sind. Die waren jetzt gar nicht speziell in diesem Moment so, sondern das ist eine Typfrage.
Also nicht nur einen schlechten Tag erwischt oder schon zwei Züge verspätet gewesen und dann irgendwie schlecht gelaunt gewesen, sondern...
Es kann schon auch mal ein schlechter Tag dazukommen. Also eben gerade, wenn die Fahrt lange ist und man schon vielleicht lange Verspätung hat. Das wird schon vielleicht auch mit hineinspielen. Aber ich würde meinen, generell ist es eine Typfrage, weil es gehört ja auch zu dem Typus, den die meisten Leute vertreten, dass man sich eben auch in Extremsituationen, die eben ein bisschen aus dem Rahmen fallen, dass man sich da eben auch ein bisschen zurücknimmt, nicht? Und jetzt nicht zu Hochform auftrumpft und sagt, ja, ich bestehe jetzt darauf, dass ich jetzt also sofort einen Kaffee kriege oder Geld rückerstattet bekomme oder was immer. Das ist ja die Ausnahme.
Glauben Sie, dass die Stimmung von Zug zu Zug anders sein kann? Also wenn ein Zug zum Beispiel extrem verspätet ist oder wenn ein Schaffner vielleicht mal einen lustigen Spruch macht, dass die Stimmung dann in einem ganzen Zug besser oder schlechter sein kann?
Glaube ich schon, ja. Also das ist ja auch auffällig, das war früher eher selten, würde ich sagen, dass so ein Zugfahrer da einen lustigen Spruch abgelassen hat. Also gerade jüngere Leute, die dann halt irgendwelche Sprüche ablassen und das ist sehr lustig und das hebt wirklich die allgemeine Stimmung, weil dann lachen alle, gerade wenn es eben mal eine Verspätung wieder gab, wenn man irgendwo eine Stunde gehalten hat und niemand weiß warum, da wird es dadurch schon sehr, sehr entschärft. Also das ist schon ein cleverer Trick, würde ich sagen, ein psychologischer Trick, aber es ist auch auf menschlicher Ebene einfach sehr zugänglich, einfach weil es die Stimmung verändert, ja.
Wenn Sie Leute beobachten oder auch für das Buch beobachtet haben, haben Sie sich dann fleißig Notizen gemacht oder haben Sie nur geschaut und sich versucht, das alles zu merken?
Was ich nicht gemacht habe, ist von wegen Wissenschaft, ich habe keine Feldstudie betrieben. Also ich habe mal ein Buch von Wladimir Kaminer in der Hand gehabt, der schrieb auch über eine Zugreise und der fuhr da von einer Lesereise zur nächsten, glaube ich. Und da hat er alles aufgeschrieben, was passiert ist, in seiner üblichen Art, sehr lustig und sehr witzig. So habe ich es nicht gemacht. Also ich habe mich nicht bewusst in eine Situation begeben und habe gesagt, so jetzt fahre ich mal einen Monat lang Zug und schaue mal, was so passiert. Sondern ich habe eigentlich aus dem geschöpft, was mir halt eingefallen ist. Genau, und das waren eben einerseits kleine Geschichten, die ich halt mal irgendwie aufgeschrieben habe oder oft auch nur irgendwie ein Stichwort oder so, das ich nicht vergesse in irgendwelchen Heftchen. Aber das Allermeiste hatte ich irgendwo in irgendwelchen Windungen in meinem Gehirn. Sobald ich mich darauf eingelassen hatte, schrieb sich das Buch auf eine Weise von alleine, muss ich tatsächlich sagen, weil mir ist so viel eingefallen. Da war doch hier mal was und da hat mir jemand mal was erzählt. Nicht alle Sachen, die dort beschrieben sind, sind mir passiert, sondern teilweise sind sie mir kolportiert worden. Und sie sind auch in aller Regel nie ganz genau so passiert, wie ich sie schildere, sondern es wird natürlich alles übertrieben, auch so zugunsten eines lustigen Leseerlebnisses, wenn man so will.
Aber Sie sind schon auch viel selbst unterwegs mit dem Zug?
Ja, ja, ja.
Und waren Sie auch schon in anderen Ländern mit dem Zug unterwegs?
War ich auch, aber eher in jüngeren Jahren, so als Student, mal nach Paris oder in die Bretagne oder so, mit Interrail damals, fand ich toll. Aber das habe ich lange nicht mehr gemacht.
Weil Interrailer oder Europareisende, junge Leute, kommen ja auch in dem Buch vor, die auch immer ja so ein spezielles Auftreten haben dann.
Wahrscheinlich muss man da auch etwas milde walten lassen. Ich nenne sie in dem Buch die Let's Go Europe-Reisenden. Das sind also in aller Regel Amerikaner oder auch Australier, die 2 Wochen Ferien haben. Das ist ja wirklich wenig. Und dann halt alles von Europa mitnehmen wollen. In kürzester Zeit. Was macht man da? Also sie machen genau das, was ich nicht machen würde. Ich würde nach Paris fahren vielleicht und dort 2 Wochen bleiben. Aber als Let's Go Europe-Reisender macht man das nicht, sondern Paris ist eine von 20 Stationen, die man in 14 Tagen irgendwie durchrasseln möchte. Und So erschöpft sich eigentlich dann das ganze Erlebnis darin, gewisse Highlights, die bei Instagram zu sehen sind, nochmal neu abzufotografieren und schnell nach Prag zu fahren und dann nach Budapest und dann nach sonst wohin. So eine typische Diskussion, da erinnere ich mich damals, ich saß da so ein paar Australierinnen gegenüber, die haben halt dann so geredet und das war so der Einstieg, was sie alles gemacht haben. Die haben also dann sich gegenseitig erzählt, yeah, so first we did Venice, which was kind of cool. Then we did Paris, which was really, really lovely. Then we did und so weiter. Und es wurde so durchdekliniert, wo sie überall waren. Und der Eindruck war, dass es amazing war. Amazing war eigentlich das Hauptwort. Amazing. Ja, es war, also alles war amazing. Aber es wurde nicht erklärt, was denn genau amazing war. Ja, vielleicht der Eiffelturm, aber mehr haben sie auch nicht gesehen. Also sehr, sehr eingeschränkt, sehr, sehr limitiert und das immer typischerweise mit einer gewissen Lautstärke verbunden. Aber ich finde das heute eigentlich eher lustig. Also ich will mich darüber gar nicht mokieren.
Sie haben Instagram angesprochen, TikTok, das sind ja heute Sachen, die es vor 20, 30, 40 Jahren gar nicht so gab.
Ich erinnere mich eigentlich so in der Neuzeit an eine offensichtliche TikTokerin, die ich gesehen habe und deren Verhalten ich ganz, ganz befremdlich fand. Sie hatte auf ihr Handy gesprochen und hat irgendeine Situation geschildert. Oh, stell dir vor, was gerade passiert ist. Unglaublich. Also in einem sehr exaltierten Ton hat sie gerade irgendein kleines Erlebnis berichtet. Und sie hat offensichtlich mit ihrer besten Freundin geredet oder auch mit einer Gruppe von Freundinnen. So hörte sich das zumindest an. Und ja, Wahnsinn, da bin ich ja, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und dann hat sie sich irgendwie versprochen, irgendwie verhaspelt. Oder sie hatte nicht auf Record gedrückt und so. Und dann hat sie das also nochmal gemacht. Und mit der genau gleichen Intonation und Exaltiertheit. Und da habe ich gemerkt, okay, die macht gerade so ein kleines Video für Instagram oder für TikTok und lädt das hoch. Also für mich ist das eine sehr fremde Welt. Ich weiß gar nicht, was man davon haben könnte. Und also ich weiß weder, warum man das machen möchte und hochladen möchte, noch warum man sich sowas anschauen möchte.
Also lieber aus dem Fenster gucken, wie sowas machen.
Ja, würde ich sagen. Da hat man mehr davon.
Wobei die Mitreisenden natürlich auch Unterhaltung haben, wenn sowas im Zug passiert.
Ja, ja, genau. Ich habe natürlich geistig sofort mitgeschrieben. Wer hätte sonst dieses Buch schreiben können?
Manchmal prallen im Zug ja auch Welten aufeinander von Typen, die Sie auch beschrieben und erlebt haben. Fahrradfahrer und Eltern mit kleinen Kindern, die sich dann um den Platz prügeln im Fahrradabteil. Die einen wollen ihre Räder hinstellen, die anderen ihren Kinderwagen. Das gibt manchmal auch eher nicht so witzige Situationen.
Gerade so Radfahrer, schon alle möglichen Szenarien erlebt. Also ein Szenario erzähle ich im Buch, wo zwei junge Leute da ihre Fahrräder offenbar im falschen Abteil irgendwie mitgenommen hatten. Und der Zugbegleiter meinte, das ging also gar nicht. Ja, die müssten da irgendwie also ein Abteil weiter. Sind wir irgendwo ausgestiegen im Bitterfeld oder so und dann mussten die also mit ihren Rädern raus, obwohl sie ja nur nach Berlin wollten. Das wäre gar nicht mehr lange gewesen, in Gottes Namen. Aber er sagte, nein, nein, wenn das einreißt und das ist eine Frage des Prinzips und so, und dann hat er sie rausgeschickt. Und dann sind die mit den Rädern also dann ein Abteil weiter. Und dann kamen sie zurück mit hochrotem Kopf und haben gesagt, ja, da ist alles voll, da können wir nicht rein. Ja, dann meinte er und drückt auf den Knopf und wir sind weitergefahren ohne die beiden. Das ist schon krass, nicht? Also da hat sich bei ihm offenbar schon auch über die Jahrzehnte schaffender Tätigkeit, also so viel Frust aufgestaut, diese saublöden Radfahrer, und den wollte das mal zeigen. Ja, ist ganz, ganz schrecklich.
Früher war sowieso alles besser, als noch nicht so viele Leute mit dem Rad im Zug mitgefahren sind und die Züge noch pünktlicher waren und ja, also alles eigentlich besser war, oder?
Nein. Also ich erinnere mich sehr gut, ich war eine Weile lang Pendler und bin immer zum Studium gependelt nach München. Und das waren so diese Nahverkehrszüge, die in den 60er Jahren so gebaut wurden, 60er, 70er Jahren. Und die halt in den 90er Jahren noch genauso aussahen. Und da hat sich gar nichts verändert. Das waren dieses rote Kunstleder. Das ist eine gewisse Ästhetik irgendwie, also die ich seither auch nie wieder gesehen habe. Die wurden irgendwann mal entsorgt und abgeschafft. Und das fand ich zum Beispiel richtig gut. Also dem traue ich nicht hinterher.
Ist das bloß in Deutschland so, dass man so komische Leute oder ja, Leute mit Marotten in den Zügen sieht? Oder ist das, glauben Sie, überall auf der Welt so?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich überall so. Ich glaube, die Typen, die ich beschreibe, sind ja gar nicht so exotisch, sondern ich pinpointe sozusagen nur gewisse Eigenschaften, mache mich ein bisschen lustig darüber. Es soll nicht nur beim Fingerzeigen bleiben, sondern ich mokiere mich ein bisschen. Ich mokiere mich aber auch über mich selbst, dass ich mich jetzt gerade mokiere. Oft genug bin ich auch Protagonist in diesen kleinen Geschichten und am Ende sozusagen selber der Depp, der sich irgendwie ganz, ganz komisch verhalten hat. Also es ist gar nicht so exotisch. Es kommen ein paar exotische Leute vielleicht vor, ein paar exotische Typen, aber die meisten sind ganz normale Leute, die halt so ihre Eigenheiten links oder rechts haben.
Also Sie haben tatsächlich auch Eigenheiten?
Ich habe auch Eigenheiten wie jeder andere. Ich überlege gerade, Also ich würde sagen, ich kann viel mit dem Typen des Eigenbrötlers anfangen. Das ist also der, der eigentlich auf Gedeih und Verderb seinen Platz sichern möchte und der also immer dann, wenn man in die nächste Station einfährt, dem dann also urplötzlich die Augen zufallen, während er gleichzeitig den zweiten Platz neben sich irgendwie aus Versehen auch mit besetzt irgendwie, nur um sicherzugehen, dass sich da ja niemand draufsetzt, ja. Oder auch der Kommentator. Also wenn ich nicht alleine fahre, dann ertappe ich mich manchmal, dass ich der Typ des Kommentators bin. Das sind, Kommentatoren treten immer im Doppelpack auf und die kommentieren alles, was sie sehen und was alle anderen auch sehen. Also es ist gar nichts Besonderes. Man redet also nicht über Gott, über die Welt, sondern man redet über das, was man draußen sieht. Man kommt in Nürnberg vorbei und sagt, ach, schau mal an, jetzt sind wir schon in Nürnberg. Ja, das ist ja mal was, sind wir schon in Nürnberg, sagt der andere. Und so geht das hin und her. Ja, und da hinten, da soll man gut essen können. Ach was, nein, da soll man gut essen können. Wer hat das gesagt? Ja, Frau Dingsbums, die hat gesagt, ach, das ist ja hochinteressant. Hat die da noch gelebt, weil die ist doch dann gestorben. Und so in diesem Ton. Und ich glaube, einer von denen bin ich auch, die dann so ein bisschen außer Kontrolle geraten können.
In Zügen trifft man manchmal, na sagen wir mal, außergewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Eigenarten. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht Sie und mich, wir sind ja völlig normal, aber die anderen halt. Da können Sie dann entweder versuchen, sich in Ihr Buch zu vertiefen und Ihnen aus dem Weg zu gehen, wenn Sie mit Ihnen zusammen reisen. Viel interessanter ist aber oft auch, Sie etwas näher kennenzulernen. Denn jeder Mensch tickt anders. Warum? Psychologie hilft, unsere Wahrnehmung zu schärfen und sich und andere besser zu verstehen. Wie das funktioniert, das beantwortet der Podcast »Wie wir ticken« vom Bayerischen Rundfunk und Südwestrundfunk jede Woche mit einer neuen Folge, immer mittwochs in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch alle Folgen von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR-Thüringen-Podcast. Zum Beispiel die Folge »Zugfahren macht glücklich«. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer.